Herzlich willkommen zum Podcast Studienwahl der Zentralen Studienberatung der Uni Freiburg. Wir sprechen hier über die Themen, die in unseren Beratungen mit Studieninteressierten immer wieder vorkommen. Wir schauen sie aus verschiedenen Perspektiven an und sammeln Ideen dazu. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Studienwahl. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Thema »Wie soll ich mich entscheiden zwischen Perfektion und Leichtigkeit?« Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Uni Freiburg.
Und mein Name ist Patricia Keitsch, auch von der Zentralen Studienberatung der Uni Freiburg.
Ja, Studienorientierung hat ja sehr viel mit Entscheidungen treffen zu tun. Vielleicht nicht in der ganz frühen Phase, wo wir überhaupt noch drüber nachdenken, was uns überhaupt interessieren könnte, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, zu dem wir ein paar Alternativen vor uns liegen haben, die vielleicht auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, haben wir oft das erste Mal so das Gefühl, okay, da werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Und einigen fällt das natürlich ganz leicht, aber vielen fällt das auch gar nicht so leicht, weil sich das nach einer großen Entscheidung anfühlt. Und wenn man dann vor diesen Alternativen steht, dann treten da oft Schwierigkeiten auf. Und über einige dieser Schwierigkeiten und über Wege, wie man damit vielleicht umgehen kann, wollen wir heute sprechen.
Genau. Oft handelt es sich in unseren Beratungen ja um Studienwahlentscheidungen, also die Frage, was, wo, wie oder überhaupt möchte ich studieren. Aber es gibt natürlich auch viele andere Formen von Entscheidungen, die wir in der Studienphase, Lebensphase treffen. Zuerst möchte ich mal anfangen mit was ganz Grundsätzlichem, so diese Frage, wie wir überhaupt diese Entscheidungsaufgabe wahrnehmen. Und in unserer Beratung kommt es ganz oft vor, dass Ratsuchende oft sehr unter Druck stehen. Die haben bestimmte Bilder davon, wie soll das laufen und auch so eine Idee von einer perfekten Entscheidung, die dann auf jeden Fall getroffen werden muss. Genau. Und so ganz typische Bilder, die da vorkommen, ist zum Beispiel diese Idee von der Nadel, die im Heuhaufen gefunden werden muss. Also es gäbe diesen einen richtigen Weg und der muss in einem riesen Berg an Chaos gefunden werden. Oder auch diese grundsätzliche Idee, ich wäre allein verantwortlich dafür, immer das Richtige zu finden und hätte damit auch die volle Verantwortung für mein eigenes Schicksal. Was auch ein bisschen einhergeht mit so Ideen von Selbstoptimierung, mit der Frage, ich muss genau das Richtige studieren oder ich muss die eine Berufung finden, ich muss mich optimal fördern und auch ich muss die Entscheidung selber perfekt gestalten.
Ich musste gleich sofort an typische Beratungssituationen denken, wenn Ratsuchende in der Studienorientierung bei mir sind und einer sagt so, ja, für die Studiengangrecherche, da kann man so Datenbanken nutzen und so, dann schauen Sie mal hier und dann sehen Sie hier, es gibt in Deutschland mehr als 20.000 Studiengänge und spätestens dann schlucken die meistens und sagen, what, 20.000, das ist vielleicht so ein bisschen viel und da soll ich jetzt den einen finden, der genau zu mir als Person passt, wie die Faust aufs Auge. Also das ist natürlich wirklich eine Einladung dazu, sich so richtig überfordert zu fühlen.
Ja, genau. Gerade dieses Gefühl von, es gibt so wahnsinnig viel im Außen und ich ertrinke fast im Meer der Möglichkeiten, kommt so häufig vor, dass wir dem sogar eine eigene Podcast-Folge nochmal gewidmet haben. Aber vielleicht gut, das jetzt einfach nochmal zu sehen. Also es gibt richtig viel im Außen. Daneben gibt es vielleicht auch so ein, es gibt richtig viel im Innen. Und bei manchen gibt es vielleicht auch ein, es gibt zu wenig, ich habe so gar nichts. Es kann auch damit zusammenhängen, dass in der Schule einfach gar nicht so viele Fächer gelernt werden, wie da draußen Berufswege und berufliche Felder existieren.
Ja, absolut. Es gibt jetzt verschiedene Dinge, über die wir gleich noch sprechen wollen. Was ich grundsätzlich erstmal wichtig finde, eine Sache ist, dass man natürlich mit ganz unterschiedlichen Grundhaltungen an solche Entscheidungsfragen drangehen kann. Und du hast eben schon ein paar angesprochen. Die eine vielleicht radikale Herangehensweise wäre eben so der Anspruch zu sagen, ich muss mich perfekt informieren über die Alternativen. Ich muss alles darüber wissen. Und dann muss ich alles über mich wissen. Und da muss ich die perfekte Passung herstellen. Und dann ist das nachher einfach alles perfekt. So, das wäre das eine. Und das andere Extrem wäre natürlich, wenn ich einfach sage, ja, mir auch egal. ich mache jetzt irgendwas und guck mal, was so passiert. Und aus unserer Erfahrung würden wir natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, dass für die meisten ein passender Weg irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegt. Das hängt immer ein bisschen vom Charakter ab, welche der beiden Elemente, welche der beiden Seiten jetzt ein bisschen stärker betont werden. Aber diese Extreme sind meistens nicht so förderlich.
Genau, Extrem ist ein gutes Stichwort und Balance auch. Denn bei vielen ist es eben so, dass sie auch so ein, sage ich mal so, wenn wir Menschen vor Herausforderungen gestellt sind, dann wählen wir manchmal ganz bestimmte Strategien. Manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, dass wir die wählen. Und die können eben auch oft so in Extreme laufen von, ich mache ganz viel so à la, wenn ich öfter drücke, kommt der Aufzug schneller. Oder ich lehne mich eben zurück und warte, bis die Entscheidung vom Universum an mich herangetragen wird. Und da ist es vielleicht auch interessant, dass in der Beratung sehr, was wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, ist so eine Idee von, na, nicht eine Idee von, sondern wenn eine Idee kommt, wird die so schnell bewertet nach, ob die umsetzbar ist, dass sie eigentlich ganz schnell vom Tisch gefegt wird. Also ich treffe sehr oft auf Ratsuchende, die sitzen so fest und können gar nicht so frei über Alternativen nachdenken, weil die Alternative sofort bewertet und abgeurteilt wird, so nach dem Motto. Aber das ist ja eh nicht möglich, weil das wäre zu teuer, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dazu kann man vielleicht sagen, um so eine Balance zu finden, ist es schon wichtig, sich mal in ein paar Richtungen zu bewegen. Es gibt auch gerade so aus dem Kreativbereich verschiedene Methoden, die das tatsächlich methodisch umsetzen, indem man verschiedene Hüte aufsetzt, verschiedene Perspektiven einnimmt. Und gerade für den Entscheidungsprozess kann es wichtig sein, am Anfang eher ein bisschen freier zu denken. Also in so einer Brainstorming-Mentalität, ohne dass man dann nicht realistisch wäre, sondern man kann später durchaus im Prozess dann auch diese Ideen realistisch bewerten. Also eine Methode, die das zum Beispiel umsetzt, ist die Walt Disney-Methode, indem man verschiedene Räume abläuft und zuerst beim Träumer oder der Träumerin und dann beim Realisten oder der Kritikerin ist und von dort aus drauf schaut.
Genau, und da steckt ja auch eine erste ganz grundlegende Haltungsfrage drin, nämlich sich klar zu machen, dass Entscheidungen immer Entscheidungsprozesse sind, ne? Also, dass es jetzt nicht nur so den einen Entscheidungsmoment gibt, wo man halt sagt, okay, jetzt hopp oder top, A oder B, sondern dass ich mir klar machen kann, selbst wenn es nur relativ kurze Zeit ist, keine Ahnung, Bewerbungsschluss in einer Woche, ist es immer noch ein gewisser Zeitraum, den ich mir nehmen kann, um den für mich in eine Phase, in verschiedene Phasen aufzuteilen, zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht noch in der Erkundungsphase und guck einfach alles und lass mich einfach inspirieren und guck mir Sachen an oder so. Und dann irgendwann habe ich mir gesetzt, keine Ahnung, am Freitag möchte ich aber dann mal die Fakten auf den Tisch legen sozusagen und Strich drunter machen und gucken, okay, was spricht denn jetzt dafür, was spricht dagegen? Genau, da gibt es unterschiedliche schöne Methoden, die stellen wir jetzt hier im Podcast nicht alle vor. Was ich dann noch einen ganz wichtigen Punkt finde, grundsätzlich, also das hat immer was und das kriegt man jetzt auch schon mit, eine Mischung aus etwas eher Intuitivem auf der einen Seite und etwas eben einfach Sach- und Vernunftgetriebenen auf der anderen Seite. Man kann das ganz schön festmachen. Man spricht ja gerne so von so Kopf- und Bauchentscheidungen. Es gibt auch so eine Methode, die das Herz noch als weitere Instanz da irgendwie hinzufügt. Da kann man drüber nachdenken. Und ich finde das gerade vor dem Hintergrund dessen, was auch die Neurowissenschaften uns jetzt immer wieder Neues mitteilen, ganz spannend, wenn man sich klar macht, wie wenig von dem, was uns als Menschen ausmacht, uns eigentlich bewusst ist. Und dass es sich deswegen total lohnt, gerade auch, wenn man am Anfang seiner nachschulischen Bildungsentscheidung so steht, sich ein bisschen Zeit zu geben, so das, was in der Schule vielleicht nicht so gefördert wird, also das nicht so Kognitive, auch ein bisschen zu fördern und zu gucken, wie kann ich meinen Gefühlen vertrauen? Wie kann ich vielleicht auch dem vertrauen, wo sich körperlich bei mir irgendwie was anfühlt? Das ist für viele von uns ganz schön fremd. Übrigens gerade für Männer und Jungs, ja, also kann ich sowohl aus eigener Erfahrung sagen, als auch das zeigt auch Forschungen, dass denen das dann besonders schwer fällt. Und deswegen lohnt sich das einfach da, sich da die Zeit zu nehmen, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob diese unterschiedlichen Bereiche, die einen ausmachen, sich nicht gegenseitig auch befruchten können.
Genau, ja, ausprobieren ist insgesamt einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch eben bei diesen Entscheidungen immer wieder mal so aufzuhorchen und zu gucken, wie gehe ich eigentlich gerade damit um? Was habe ich eigentlich gerade für eine Haltung? In welche Extreme tendiere ich vielleicht bei diesem Umgang? Und zurzeit wollte ich noch sagen, so, also einerseits ist es auch eine Mischung zwischen aktiv und ja nicht passiv, aber so einem Warten auf sich. Mhm. Es gibt so aus der Gestalttherapie diesen schönen Spruch, don't push the river. Also schiebe den Fluss nicht.
Oder im Deutschen der Klassiker, ne, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ne? Das wäre so. Hm.
Genau, ja, genau, ganz genau. Dass es einfach durchaus Prozesse gibt und auch diese Berufswahl, Studien- und Orientierungsprozesse gehören wirklich dazu. Die brauchen Zeit. Und man muss sich diese Zeit auch geben und da auf sich warten, was jetzt nicht unbedingt heißt, gar nichts zu tun oder dem Thema aus dem Weg zu gehen. So.
Und man muss natürlich sich auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was bin ich denn so für ein Entscheidungstyp? Also es gibt natürlich auch einfach Leute, die wollen einfach schnell Entscheidungen treffen. Die haben keine Lust, sich jetzt einen 6-monatigen Prozess vorzustellen und den dann irgendwie mit den unterschiedlichsten Stationen zu machen. Und das ist ja auch völlig legitim. Wenn ich weiß, ich bin jemand, der entscheidet gerne schnell, dann kann ich meinen Prozess ja viel kürzer gestalten. Trotzdem ist es sinnvoll, dass man so diese verschiedenen Instanzen oder Bereiche einfach mal drauf geguckt hat, damit man nicht einfach so was übersieht und dann später vielleicht drüber stolpert, weil man sich sagt, Mensch, hättest du da doch mal 5 Minuten verharrt und dir das angeguckt.
Ja, genau. Und das kann man sich einfach mal so fragen, was sind denn meine Interessen? Also das heißt, was spricht mich an? Wo zieht's meine Aufmerksamkeit hin? Dass das aber auch gleichbedeutend sein kann, was sind meine Werte im Leben? Was ist mir wichtig für mein Leben? Was möchte ich vielleicht in die Welt einbringen? Auch die Frage, was kann ich gut? Sowas geht mir leicht von der Hand. Das muss aber, ich weiß nicht, manche kennen das so aus den Schulfächern. Es gibt durchaus Schulfächer, die fallen einem leicht, aber begeistert einen nicht oder umgekehrt. Mhm. Und dann schon auch die Frage, das vergessen wir manchmal, was macht mich denn glücklich, wenn ich es tue? So. Mhm.
Mhm. Ja, absolut. Ja, vielleicht können wir ja tatsächlich an dieser Stelle uns mal ein paar von den typischen Dilemmata oder schwierigen Entscheidungssituationen angucken, die in unserer Beratungspraxis immer wieder auftauchen. Du hast dazu ja mal ein paar aufgeschrieben und das sind ganz schöne Beispiele.
Genau, also vorhin hatten wir die ja schon angesprochen, dieses es gibt zu viel, wo es die andere Podcast-Folge gibt, es gibt zu wenig. Bei diesem zu wenig kann es einfach sein, dass ich noch nicht so viel von der Welt kennengelernt habe und dadurch auch nicht von mir. Mhm. Und da ist gerade dieses Ausprobieren besonders wichtig. Also Praktika machen, mal rausgehen, andere Formen von Erfahrungen machen, sich mal umgucken, was gibt es denn noch für Fächer, von denen ich noch nie gehört habe. So. Mhm. Weil ich vielleicht einfach noch gar nie in meinem Leben damit in Berührung kam, mit Dingen, die vielleicht gut zu mir passen. Genau. Dann sowas Weiteres wäre der Spatz, also die verschiedenen Dilemmata. Der Spatz in der Hand, die Taube auf dem Dach. Das kommt ganz häufig vor. Ich habe quasi eine Möglichkeit in meiner Hand, die ist greifbar nah, für die könnte ich mich jetzt entscheiden. Die ist aber irgendwie so mittelmäßig gut. Und dann gibt es so was anderes, zu dem ich aufschaue und frage mich, ist das vielleicht die große Sache? Aber A, ist es auf dem Dach weit weg? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist es wirklich eine Taube, die da oben sitzt? B, müsste ich da erstmal hochklettern? Schaffe ich das? Ist das möglich? Aber vielleicht verliere ich den Spatz, sobald ich das versuche.
Und da gibt es ja auch keine richtige Antwort zu, was man dann eigentlich machen soll. Ne? Das ist ja eine ganz individuelle Frage schon an der Stelle. Man könnte sowohl sagen, naja, vielleicht ist bei der einen Person der Spatz cooler, als es auf den ersten Blick wirkt. Und auf der anderen Seite könnte man die andere Person vielleicht eher fragen, naja, hast du schon mal überlegt, die Taube sitzt zwar schön aus da oben, aber was wäre denn so der erste Schritt auf der Treppe, um ins Dachgeschoss zu kommen? Das, je nach Fall könnten das beides sinnvolle Wege sein, wie man so ein bisschen aus diesem Deadlock, aus diesem Eingeschlossensein in der Situation rauskommt und wieder so ein bisschen ins Probieren kommen kann.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Man kann sich auch, also gerade wenn man versucht, etwas zu erreichen, was ein höheres Risiko birgt, sich da auch immer fragen, wenn ich jetzt dem ein paar Monate oder Jahre meines Lebens widme und es kann sein, dass es nicht klappt, wie müsste ich das tun? Wie müssten diese Jahre aussehen, dass ich später dran stehen kann und sagen kann, es hat sich vielleicht doch gelohnt. Ich habe vielleicht noch andere Sachen gelernt.
Oder so. Ja, absolut. Und zu diesem Deadlock ist natürlich der perfekte Aufhänger für den berühmten Esel von Buridan, den du jetzt noch erzählen musst.
Genau. Buridans Esel ist eine Geschichte von einem persischen Philosophen. Der hat sich mit diesem Dilemma auseinandergesetzt, dass wenn ein durstiger Mann müsste eigentlich verdursten, wenn er zwei volle Gläser Wasser vor sich hat, die beide genau gleich groß sind, weil er sich nicht entscheiden könnte, zu welchem Glas er zuerst greift. Und Buridans Esel ist eben ein Esel, der vor zwei unglaublich gut duftenden Heuhaufen sitzt. Und er kann sich zum einen wenden und denken, das riecht ja lecker. Und dann kommt ihm aber der Geruch vom anderen in die Nase. Und in dieser Geschichte ist Buridans Esel tatsächlich verhungert zwischen diesen zwei Heuhaufen. Und auch das ist einfach was ganz oft vorkommen kann, dass Leute wirklich, wie du sagst, im Deadlock, ist ein schöner Begriff dafür, sitzen in der Klemme, es bewegt sich nicht und die zwei Alternativen sehen genau gleich gut aus. Und es berührt natürlich so ein Problem von Entscheidungen oder perfekten Entscheidungen, auch dass wir es vorher nicht wissen können, bevor wir es nicht probiert haben. Also, dass auch bei Studiengängen man vielleicht einfach mal reinspringen muss, weil das besser ist, als dort ewig sitzen zu bleiben.
Ja. Absolut. Und das ist auch noch ein grundsätzlicher Punkt, den wir vielleicht nachher nochmal zusammenfassen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Denn es kann tatsächlich passieren, diese Geschichte von Buridans Esel, die klingt lustig, aber es passiert ja wirklich, dass ja. Leute, es gibt ja auch tatsächlich sogar Leute, die irgendwie 2 oder 3 Jahre mehr oder weniger gar nichts machen, vielleicht irgendwie so vor sich hin ein bisschen jobben, aber in nichts, was sie wirklich interessieren würde, weil sie sich irgendwie nicht mit dieser Entscheidung auseinandersetzen wollen oder können in irgendeiner Weise. Und das ist sowohl für die Personen dann oft belastend als auch traurig, weil sie so ihre Lebenszeit dann so vor sich hin machen und nicht das Gefühl haben, dass es gerade wirklich Sinn macht, was sie tun. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben sich in so einer Situation dann zu überlegen, was könnte mir vielleicht so ein bisschen spielerische Freude zurückgeben? Was kann mir ein bisschen Leichtigkeit zurückgeben? Wo hätte ich denn Bock drauf? Gerade, also wenn es wirklich schon so weit ist, wirklich dann nochmal so auf den Lustfaktor zu gehen sozusagen und zu sagen, Mensch, wo zieht es mich denn nicht hin? Und selbst wenn das dann ist, ich hätte jetzt richtig Lust, 6 Wochen surfen zu fahren oder sowas, ja, mei, dann ist vielleicht das, was so ein bisschen den Kopf wieder ins Rollen bekommt. Vielleicht muss ich das dann gerade machen.
Ja, ganz genau. Und auch vielleicht diese Entscheidung leichter angehen und mal die Münze werfen. So, also in dem Fall, aus der Position aus, kann man eh nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Mhm. Da könnte fast so diese Idee aufkommen von eine schlechte Entscheidung wäre immer noch besser als gar keine. Mhm. So. Mhm.
Ja, genau. Das bringt mich zu dem weiteren Dilemma, das du auch aufgeschrieben hattest, ne, in diesem, wenn man in so einem ganz krassen Entweder-Oder drin steckt. Ne? Mhm. Also wenn man so denkt, so, es gibt so 2 verschiedene Dinge, die mich sehr interessieren, aber eigentlich schließen die sich kategorial aus. Und ich möchte aber beide eigentlich total gerne machen und ich kann mich jetzt von keinem davon so richtig lösen irgendwie. Das kann ja auch eine unheimlich paralysierende Situation sein, wo man auch nicht so richtig weiß, was man da eigentlich tut.
Genau. Und auch da ist vielleicht auch wieder eine Denkfigur, die ist, soweit ich weiß, aus dem indischen Raum, das Tetralemma, in dem eben so 2 verschiedene Entscheidungen A und B, 2 Alternativen abgewägt werden können. Und dann kann man sich auch fragen, gibt es vielleicht etwas, was, also nicht nur A oder B, sondern gibt es vielleicht irgendwas, was A und B bedeuten kann? Oder gibt es vielleicht was außerhalb im Sinne von weder A noch B? Mhm. Oder gibt es sogar noch was, was gar nichts damit zu tun hat? Also da vielleicht mal so ein bisschen ins Würfeln kommen und gucken, ob auch eine Parallelität oder ein Hintereinander zum Beispiel von 2 Möglichkeiten sinnvoll sein kann. Mhm. So.
Und ich finde immer, diese Entweder-Oder-Entscheidungen haben oft ganz viel mit so auch Perfektionismus zu tun. Also, dass man so denkt, alles, was mir wichtig ist, müsste in diese Entscheidung jetzt einfließen. Und ich verwende dafür manchmal das Bild in Beratung zu sagen, ja, das ist wie Leute, die in einer Partnerschaft sind, aber die ganze Zeit gucken, ob vielleicht noch jemand Besseres vorbeikommt. Und das sind dann typischerweise die Leute, die unheimlich unglücklich sind in ihren Beziehungen, weil sie sich halt nie wirklich darauf einlassen können, in dem, wo sie gerade drinstecken. Und natürlich ist es klug, Partnerwahl will gut überlegt sein. Ja, das sollte man vielleicht nicht zu leichtfertig machen. Aber wenn man aus guten Gründen halt sich für einen Partner oder eben einen Studienweg zum Beispiel entschieden hat, dann lohnt es sich natürlich auch erstmal, sich darauf einzulassen und zu gucken, bin ich ihm vielleicht zufrieden? Macht mir das vielleicht Spaß? Ist das vielleicht wirklich gut? Erfüllt mich das vielleicht? Und dass es dann auch noch andere Alternativen gegeben hätte, in denen ich vielleicht auch zufrieden und glücklich geworden wäre. Ja, schön. Wir Menschen haben alle so viele Potenzialitäten in uns. Wir haben so viele Möglichkeiten in uns, uns zu verwirklichen, dass es wahnsinnig traurig wäre, wenn es jetzt nur so diese eine perfekt, also sowohl der Soulmate, der da draußen irgendwie auf mich wartet, als auch irgendwie so der Soul-Study-Program, sage ich mal, oder so der Soul-Berufsweg, den ich jetzt nur finden muss, das wäre unheimlich traurig in meiner
Augen. Ja, und das zeigen übrigens auch Studien, die sich mit Hochaltrigen beschäftigen, bei dem Blick zurück aufs Leben, dass nicht die Dinge, die ausprobiert wurden und falsch waren, das größte Bereuen erzeugt haben, sondern die Dinge, die nie probiert wurden, ein viel höheres Potenzial dafür haben, dass man das zwar so nicht ein Ende mit Schrecken, sondern ein Schrecken ohne Ende, dass quasi es dieses Thema gibt, was ein Leben lang nie gelebt wurde. Mhm. Und das nehmen viele tatsächlich ziemlich lange mit.
Und das wiederum hat ja auch viel mit Fehlertoleranz zu tun, ne? Also, dass man sich erlaubt, Fehler zu machen. Das hat also auch mit dem Umgang mit sich selbst zu tun. Wenn ich sage, so ja klar, ich mache mir jetzt gute Gedanken drüber, aber ich bin auch insofern ein guter Freund von mir selbst, dass ich sage, ja, jetzt probiere ich das halt aus. Und wenn ich dann feststelle nach einem halben Jahr, das passt nun so gar nicht, dann mache ich mich dafür nicht fertig, sondern sage, das war jetzt eine interessante Erfahrung, jetzt gucke ich mal, was ich daraus ziehen kann. Und mit dem Erfahrungsschatz fällt mir der zweite Schuss wahrscheinlich viel leichter.
Ja, das ist eine schöne Überleitung noch zu so einem weiteren Thema, was öfter angesprochen wird, der Angst davor, ins Lebenslauf läuft nicht alles glatt. Mhm. Also zum Beispiel eins dieser Schreckensszenarien, was ist denn, wenn ich mich jetzt falsch entscheide und dann muss ich mich nochmal umentscheiden und dann sitze ich später vor einer Personalerin im Unternehmen im Bewerbungsgespräch und muss rechtfertigen oder werde erst gar nicht eingeladen, weil ich da irgendwie Lücken oder Umwege im Lebenslauf hätte.
Mhm, absolut. Und diese Angst, also in vielerlei Hinsicht, sollte man die den Leuten wirklich nehmen. Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass es einige wenige bornierte Personalverantwortliche gibt, die glauben, man müsste mit 18 sofort studieren, nach 6 Semestern seinen Bachelor abgeschlossen haben, mit 5 Praktika gleichzeitig und so. Aber nach dem, was Studien zeigen und man in der Breite hört, ist das Gegenteil der Fall, dass die Leute eher sagen, wir freuen uns, wenn Leute Lebenserfahrung gesammelt haben. Das heißt nicht, dass man bis 45 studieren muss, aber das heißt, dass man die Zeit zum Studium hin und im Studium dazu genutzt hat, um herauszufinden, was man gut kann und womit man damit gerne hin möchte. Das ist eher so das, was man ein Profil nennen würde, so in personaler Sicht, dass man irgendwie klar wird, ah, so eine Person ist diese Bewerberin, ist dieser Bewerber. Und dann kann ich was als Personaler damit anfangen, weil ich sehe irgendwie, die hat die Zeit irgendwie gut genutzt. Und ob die Zeit dann 2 Semester länger oder kürzer war, ist für die meisten Personalverantwortlichen wirklich drittrangig.
Genau. Und eine dieser, das schließt so direkt daran an, eine dieser Ideen von, auch Bildungsideen vom Studium ist, dass man grundlegende Fertigkeiten lernt und jetzt nicht nur inhaltlich 1:1 das lernt, was später im Beruf anzuwenden ist, in dem Uni-Studium sogar eher ein bisschen weniger, dieser direkte Anwendungsbezug. Und dazu zählen, also Fähigkeiten, die man später in dem Job braucht, dazu können durchaus welche zählen, die man auch außerhalb eines Studiums erwirbt oder in Krisen erwirbt oder in solchen Orientierungs- und Umentscheidungsprozessen erwirbt. Die PersonalerInnen, mit denen ich gesprochen habe, die meinen auch eher so, die Lücken sind kein Problem, aber natürlich hake ich danach und hoffe, dass da eine interessante Antwort kommt. Mhm. Also was war in dieser Lebensphase? Wie wurde die verarbeitet? Was wurde daraus mitgenommen? Gibt es vielleicht zum Beispiel von 2 verschiedenen Studiengängen etwas, was zusammenfließt? Wie hat es die Person bereichert oder vielleicht eher so, wie hat die sich dadurch bereichern lassen durch diese Erfahrung? Mhm.
Ja, und selbst wenn es so eine ganz ehrliche Antwort ist in so einer Situation, dass ich sage, naja, da war so ein Jahr, Da habe ich mich eigentlich völlig überfordert gefühlt und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Und heute weiß ich, wie ich mit mir anders umgehen kann, damit ich nicht mehr in solche Situationen komme. Das kann ja eine ganz ehrliche, eine transparente, authentische Reaktion auf so eine Frage sein, die viele Personalverantwortliche sehr viel überzeugender finden, als wenn man dann so sagt, naja, in der Zeit habe ich an meinen Fremdsprachenkenntnissen gefeilt, wenn das ganz offensichtlicher Blödsinn ist.
Genau.
Ja.
Und dann vielleicht noch so ein letztes von meiner Seite, nur ganz kurz dieses Thema jetzt gerade, was braucht es jetzt gerade? Es kann auch immer wieder in solchen Dilemmata, in solchen Situationen, wo man in der Klemme steckt, auch damit zusammenhängen, dass die Pläne nicht so viel mit den aktuellen Bedürfnissen zu tun haben. Vielleicht hilft so diese Frage, so als Denkfigur, wenn ich als Studienberaterin qua meiner Autorität dir ein Ja schenken könnte, was im Lebenslauf nicht auftaucht, was keiner sieht, was niemand mitbekommt. Wie würdest du dieses Jahr jetzt ab heute verbringen wollen? Und die Antwort, die dann kommt, könnte einfach auch was damit zu tun haben, dass manchmal vielleicht auch gerade was anderes an der Zeit ist und diese Entscheidung vielleicht auch noch nicht reift. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht was ausprobieren soll oder kann, aber ist noch so als weiteres.
Ja, jetzt haben wir viel Komplexität, glaube ich, in die Frage reingebracht in jedem Fall. Und eins sollte in meinen Augen damit deutlich werden, nämlich das sind ganz häufige Schwierigkeiten, die auftauchen. Gerade bei dieser so als groß wahrgenommenen Entscheidung, was will ich denn jetzt studieren, will ich studieren, in welche Richtung soll es gehen nach dem Abi, das ist ein Klassiker, ja. Das ist sozusagen im System fast angelegt, dass man sich da ein bisschen überfordert fühlt mit der Entscheidung. Und das heißt, es ist ganz wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken, sich Gespräche zu suchen, vielleicht auch Unterstützung zu suchen, bei zum Beispiel Studienberatungsstellen oder anderen, die helfen kann in sowas. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man ein bisschen die Handlungsfreude behalten kann und sich überlegt, was hilft mir denn dabei, dass ich wieder Lust habe, Sachen auszuprobieren, und was brauche ich, um am Ende zu sagen, ja, die Phase war gut, die hat mich weitergebracht.
Ganz genau.
Gut, dann fürs Erste vielen Dank für euer und ihr Interesse. Wenn noch Fragen bestehen, dann meldet euch gern bei uns und vielleicht bis zur nächsten Folge.
Genau, alles Gute bei den Entscheidungsprozessen.